Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Ich habe auf Kickbase geschaut und ich, Trottel, hab mich nicht aufgestellt. Ja, mit Zaza Kalajdzic beginnen wir die heutige Spieltagskontrolle. Der Matchwinner, wenn man so will, des VfB Stuttgart. Mit einem späten Doppelpack hat er seinen Schwaben zumindest nochmal einen Punkt gesichert. Am Dienstagabend war das Spiel ja schon gegen Union Berlin. Und damit herzlich willkommen zur neuen Spieltagskontrolle. Ausgabe 32 müsste das mittlerweile schon sein. Gegenüber von mir sitzt, wie immer, Yannick Meyer. Moin, Yannick.
Moin, grüß dich an die Hörer, auch von mir. Moin, moin, wobei, naja, moin, moin kann man eigentlich nicht sagen, eher Abend an unserer Stelle, denn wir nehmen das Ganze jetzt hier noch 23:30 auf. Spiele sind gerade vorbei, alle Spiele, alle Tore haben wir uns nochmal gegönnt. Und ja, jetzt quatschen wir mal so darüber, was wir eben und gestern gesehen haben.
Ja, ich bin in so einer ganz komischen Stimmung. So eine ist ja die erste englische Woche, die wir jetzt so mal begleitet haben, aus Bundesliga-Sicht. Und ich sitze hier um 23:30 mit einem Glas Weißwein und habe dich hier im Zoom-Call gegenüber. Wahnsinn.
Ja, ich natürlich professionell, weil ich ja ein Arbeiter bin, ne? Filser, Wasser. Was anderes gibt's hier nicht.
Na dann.
Um das mal kurz klarzustellen.
Natürlich nicht. Hast du nicht gerade gesagt, dass deine Schwester Geburtstag hat?
Ja, klar, aber ich bin trocken. Genau, an dieser Stelle auch erst noch mal nachträglich dann, du wirst es morgen mit Laura, aber alles Gute nochmal. Du hast mich eben dafür kritisiert, dass ich den noch nie erwähnt habe hier im Podcast. Hier ist die Erwähnung und ja, das wollte ich nochmal eben sagen.
Alles Gute, auch von mir natürlich. So, Yannick, bevor wir jetzt hier unseren Familien- und Freundeskreis durchgehen und Geburtstagswünsche äußern, lass uns doch den Leuten jetzt erstmal eine schöne Spieltagskontrolle wünschen.
Anschlusstreffer!
Der Fußball-Podcast mit Nils Babbel und Yannick Meyer.
Der Spieltag begann am Dienstagabend mit dem Spiel Eintracht Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach 3-3. Und ja, ich würde mal sagen, das war das spektakulärste Spiel dieses 12. Matchdays. Ich fand den Spieltag allgemein, wenn man ihn sich mal betrachtet, so im Nachhinein nicht sonderlich spannend und nicht sonderlich spektakulär. Aber das Spiel war natürlich der Wahnsinn. Also ich habe 96 geschaut, deswegen habe ich das Spiel nicht gesehen im Live-Spiel. Aber natürlich eine Zusammenfassung und dann auch gehört, was so drüber berichtet wurde. Und ja, also Frankfurt führt 3-1, sieht wie der sichere Sieger aus. Auf einmal kriegt David Abraham die gelb-rote Karte und das Spiel scheint sich nochmal so ein bisschen zu wenden. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, Frankfurt hat halt auch nicht mehr viel nach vorne gemacht nach dem 3-1, aber Gladbach eben auch nicht so wirklich was hinbekommen. Also, es sah wirklich so aus, wenn Frankfurt das Ding zieht. Und dann hast du noch 10 Mann und auf einmal ja, kriegst du einen ungünstigen Foul-Elfmeter, Aymen Barkok, blödes Foul, macht Lars Stindl per Strafstoß das 3-2 und dann kriegst du natürlich die Flatter, ne? Extrem unglücklich gelaufen für die Eintracht am Ende, das 3-3, mal wieder eine Führung verspielt. Gladbach hat mal jetzt in den Schlussminuten ausnahmsweise, hast du ja zuletzt auch realisiert, die haben ausnahmsweise mal einen Rückstand aufgeholt. Und deswegen, denke ich mal, kann Gladbach damit ganz gut leben. Und für Frankfurt ist es zu wenig, weil das wäre die optimale Gelegenheit gewesen, den Abstand zu Gladbach zu verkürzen. Das haben sie so leider nicht geschafft. Und wenn du 3-1 zu Hause führst, dann musst du das Ding über die Zeit bringen.
Genau. Ich war ja tatsächlich zu Gast gestern in einem Podcast, da haben wir schon über die Spiele des Dienstagabend gesprochen und deswegen durfte ich mich auch damit nochmal intensiver beschäftigen an dem Abend. Und was mir da auch schon direkt aufgefallen ist, du hast gerade schon ganz, ganz viele richtige Sachen gesagt. Gladbach wirkte eigentlich das ganze Spiel über etwas platter als Frankfurt. Die Anfangsphase mal ausgenommen und dann wurde das Ganze zum Schluss aber auch wieder anders, denn da war Gladbach dann richtig am Start, gerade nach dieser roten Karte gegen Abraham und gelb-rote Karte war es ja. Und irgendwie, ja, hat Gladbach es ausnahmsweise mal geschafft, keine Führung zu verspielen, sondern eben noch einen 1-3 aufzuholen. Sehr, sehr stark, spricht auch für die Moral des Teams, aber auch Frankfurt darf sowas nicht passieren. Jetzt ist man seit mittlerweile 9 Spielen ohne Sieg und Ja, also mit 14 Punkten nach 12 Spielen hat man jetzt auch den einigermaßen guten Saisonstart nicht mehr so vor Augen, beziehungsweise muss man langsam einfach mal wieder 3 Punkte holen in einem Spiel und ich finde es schwierig. Aber was sagst du zu der Schiedsrichterleistung von Benjamin Kortus? Der wurde ja gerade von beiden Fanlagern so ein bisschen kritisiert nach dem Spiel.
Ja, schwierig. Also ich finde generell ein sehr, sehr unglücklicher Auftritt. Hat ja in der ersten Halbzeit schon den einen oder anderen Patzer gemacht, aber natürlich, das, worauf du anspielst, natürlich ganz am Ende erstmal die gelb-rote Karte gegen Abraham, weiß ich nicht, ob man die geben muss. Und dann natürlich diese Szene, es steht 3-2 für die Eintracht. Eintracht Frankfurt ist einmal weniger auf dem Platz und hat eine Situation, wo, glaube ich, 4 Gladbacher sind und 2 Frankfurter. So. Und Stindl hindert Dominik Kohr ganz klar am Weiterlaufen. Also ganz, ganz klare Hinderung. Schiedsrichter Kortus entscheidet auf Weiterspielen Vorteil. Und ja, wie es natürlich kommen muss, Frankfurt verdaddelt den Ball, Kamada mit einem ungenauen Zuspiel, Konter Gladbach und dann fällt daraus dann das 3-3. Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich für die Eintracht, weil Herr Kortus sollte dort wirklich mal erklären, wie er denn dazu kommt, wo denn da der Vorteil ist. Wenn du einen Mann weniger hast, es sind noch 2 Minuten zu spielen, dann nimmst du doch viel lieber den Freistoß mit. Dann ziehst du 20, 30 Sekunden raus, ordnest dich hinten, bist gestaffelt und läufst halt nicht in so einen Gegenzug rein. Und deswegen finde ich extremst unglückliche Auslegung der, also Vorteilsauslegung dort. Und dann, ich meine, Christoph Kramer hat ja auch noch Kritik geäußert, natürlich Gladbach auch nicht ganz zufrieden. Da, ich weiß nicht, es ist einfach allgemein sehr, sehr unglückliche Leistung, wenn man das mal so bewerten kann.
Ja, genau. Also da bei der Gladbach-Geschichte, also da geht es bei der Aufregung darum, dass bei dem oder vor dem 3-1 war es, glaube ich, von Eintracht Frankfurt, ein Freistoß ausgeführt wurde, obwohl der Ball eben nicht lag. Und dann griff der Videoschiedsrichter dabei nicht ein, weil das nicht sein Aufgabenbereich ist. Ja, ist dann nicht direkt der Fehler von Kortus, denn entweder sieht er es oder er übersieht es und dann muss es irgendwie jemand anderes sehen. Unglücklich gelaufen. Am Ende profitieren ja dann in dem Fall am Ende des Spiels beide Mannschaften von den Fehlern, wenn man es so nennen möchte, auch wenn es eben keine glasklaren Fehlentscheidungen sind. Ich denke, das kann man so jetzt erstmal sagen.
Naja,
ich
finde nicht, dass... Also, wenn der Ball rollt, bei einer Ausführung des Freistoßes, dann ist es eine glasklare Fehlentscheidung für mich, weil das musst du unterbinden. Und das war ja nicht so, dass der Ball jetzt minimal gerollt ist. Also man hat es, finde ich, schon gesehen, dass er gerollt hat, deutlich. Und
genau.
Da muss ich dann ehrlich gesagt auch meinen Videobeweis kritisieren. Ich check's nicht, bin ich völlig bei Christoph Kramer. Warum bei sowas, warum da nicht der Herr Kortus nicht einfach mal sagen kann, ich gehe jetzt mal hin, schau mir das Ganze an.
Darf er nicht? Das ist ja das Problem. Genau, das ist aber eine Sache des Regelwerks und nicht des Schiedsrichters. Das finde ich ist ganz wichtig zu sagen.
Ja, aber das ist so eine
glasklare Sicht. Aus unserer Sicht... Weil es dann zu einem Tor führt. Wenn da jetzt nichts passiert wäre, wird da kein Mensch drüber reden. Und ich glaube, in dem Spiel, genau, 80% der Freistöße, die in der eigenen Hälfte ausgeführt werden, da liegt der Ball meist noch nicht. Das ist auch meist auch überhaupt kein Problem. Aber wenn dann eben ein Tor draus fällt, ist die Situation schon eine andere. Und von daher bin ich da auch auf der Seite des Spielers. Trotzdem kann der Schiedsrichter, wenn er das nicht gesehen hat, das ist natürlich schon mal Fehler 1, er muss es sehen. Und dann ist Fehler 2 nicht der Schiedsrichter, sondern die Regelauslegung, dass der Video Assistant Referee da nicht eingreifen darf. Und das würde ja dieses Tor einfach ungültig werden lassen.
Ja, das stimmt.
Und dann auch zu Recht.
Ja, also du hast es richtig gesagt, so ist irgendwie gleicht sich das dann aus, weil auch beim zweiten, das ist für mich auch eine glasklare Fehlentscheidung. Kor wird deutlich am Weiterlaufen gehindert. Ansonsten hätte Frankfurt da wirklich eine ganz gute Situation herauskristallisieren können, aber so halt nicht. Und dann musste das Ding halt aus meiner Sicht deutlich abpfeifen und dann kommt es dazu nicht. Und generell, was den Videobeweis angeht, muss ich sagen, ich verstehe es nicht. Ich bin da ja generell kein großer Fan von, aber wenn es den gibt, warum man bei sowas nicht eingreifen kann und erst recht verstehe ich nicht, warum man bei einer gelb-roten Karte auch sagt, man greift nicht ein. Also bei einer gelben Karte ist ja in Ordnung, aber wenn das dann gelb-rot Richtung Platzverweis geht, das gab es in letzter Zeit so häufig, dass ungerechte gelb-rote Karten verteilt wurden, dann, wenn man diese Technik hat, verstehe ich es nicht, warum man da nicht einfach einmal drauf gucken kann.
Ja, das stimmt. Damit sind wir nicht allein. Ich glaube, das haben auch jetzt in den letzten Tagen sämtliche TV-Experten genauso beschrieben. ja, wir werden das Problem nicht lösen können. Ich hoffe, dass darüber gesprochen wird, dann spätestens zur neuen Saison, vielleicht auch schon zur Rückrunde. Da werden ja gewisse Dinge auch ab und zu mal angepasst. Würde das Ganze auf jeden Fall auch für alle etwas einfacher und verständlicher machen. Insbesondere bei Situationen, die dann eben zu Toren führen. Ne? Yes, aber wir haben jetzt schon relativ lange über dieses Spiel geredet, weil es auch das Spiel war, das wahrscheinlich am meisten hergab. Wenn man jetzt mal auf den Dienstag blickt, da hatten wir nämlich auch ein Spiel dabei, bei dem es nicht einen einzigen Torschuss gab. Und das war jetzt zum ersten Mal seit 5 Jahren in der Bundesliga wieder der Fall. Hertha gegen Mainz, sang- und klanglos 0-0, Yannick. Ich gebe dir jetzt 20 Sekunden, um was zu dem Spiel zu sagen, und dann machen wir weiter.
Ja, klar, kann man kurz zusammenfassen, man kann es auch ein bisschen länger ausschweifen, aber wir können es ja mal kurz machen. Man muss einfach sagen, was Hertha macht, ist einfach enttäuschend, aber verstehe ich dann auch die Kritik von Labbadia, da sind sie selbst dran schuld, aber dass der Platz im Olympiastadion kommt ihnen einfach nicht zugute. Du hast sehr, sehr feine Techniker mit Guendouzi, mit Kunja, und wenn du auf so einem Acker da spielst, dann kannst du diese Technik halt ordentlich richtig einbringen, sag ich mal. Und das wäre halt gegen eine Mannschaft wie Mainz, sag ich mal, von Vorteil für Hertha gewesen. Reicht dann am Ende irgendwie nicht, weil beide Mannschaften, du hast es gesagt, haben sich keine Chancen herausgespielt. Das ist halt immer die Frage, ne? Was ist ein Schuss aufs Tor? Also, ich weiß nicht, aber für mich, das ist immer die Statistikfrage, aber für mich ein Lattentreffer von Mainz ist für mich ein Torschuss. Also, hat man da eigentlich schon einen gehabt, aber natürlich unterm Strich dennoch ein grottenschlechtes Spiel und für Hertha viel zu wenig für die eigenen Ansprüche, und Mainz kann damit aber sehr gut leben.
Ja, ich glaube, das waren knapp 20 Sekunden, sehr gut, aber das möchte ich tatsächlich auch nochmal anfügen, ich finde das lustig, dass man in der Bundesliga darüber spricht, wie die Platzverhältnisse sind, und wir wissen alle, jetzt im Dezember, es ist kälter, es regnet mehr, da ist es schon schwieriger, den Platz in Schuss zu halten, aber ich meine, wir reden hier über Hertha BSC, den vielleicht kommenden Big City Club, zumindest wollen sie es werden, und dann hat man nicht die Voraussetzungen im Stadion, um den Fußball spielen zu können, den man spielen will. Und keine Ahnung, man verbrät Millionen um Millionen im vergangenen Sommer und gibt Geld für teure Spieler aus, aber bekommt es dann eben nicht hin, einen einwandfreien Platz zu liefern. Und da fehlt mir dann ehrlich gesagt jedes Verständnis, weil das ist halt auch nichts, wofür der Trainer oder die Spieler etwas für können, sondern das ist einfach vom, ich weiß nicht, wer es da entscheidet, ob das eine Stadion GmbH ist, die dahinter steckt, oder ob es der Verein ist, weil egal, wer da diesen Fehler gemacht hat, ich kann es nicht verstehen. Das ist nicht eines Erstligisten würdig.
Ja, also ich sag mal so, wenn das ein Arminia Bielefeld hat auf der Alm, dann verstehe ich das, weil denen kommt das zugute. Und da würde ich auch als Platzwart und als Mannschaft würde ich sagen, Alter, wenn wir jetzt hier am Wochenende gegen Borussia Dortmund und auch gegen der lettischen Hertha BSC zu Hause, ey, dann machen wir hier einen Scheiß, als dass wir den Platz in guten Zustand bringen. Aber Hertha ist eben eine Mannschaft, die kommt über Technik. Gut, ist jetzt so, kannst du nicht ändern, Olympiastadion scheinen die irgendwie so momentan entschieden zu haben. Aber ich würde sagen, wir kommen mal zum nächsten Unentschieden, denn das reicht dann auch für dieses 0-0. Stuttgart Union 2-2, und ja, Nils, ich finde relativ turbulent. Deswegen erzähl mal, wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, turbulent ist erstmal ein gutes Stichwort. Ist ja so das Spiel der beiden Überraschungsmannschaften der Saison gewesen. Beide schwimmen gerade irgendwie auf ihrer Erfolgswelle. Und Stuttgart galt ja auch schon vor dem Spiel als heimschwaches Team. Nach der Heimtabelle nur 15. Auswärts läuft es umso besser. Da sind sie sogar die beste Mannschaft der Liga, wenn man so will. Und ja, dann ist jetzt Union Berlin zu Gast, die am Wochenende erst gegen Bayern einen Punkt geholt haben, eben auch mit einer breiten Brust anreisen und richtig gutes Spiel machen in meinen Augen. Aber es wurde ihnen auch etwas zu leicht gemacht. Union 2 Kopfballtreffer erzielt. Stuttgart insgesamt, glaube ich, schon 9 Gegentore nach Kopfbällen bekommen. Das ist zu viel, meines Erachtens. Kann man sicher besser verteidigen und anders verteidigen. Aber, und das finde ich nämlich hinten raus ganz wichtig zu erwähnen, der VfB Stuttgart hat einfach eine brutale Offensivstärke und eine Kaderbreite, die seinesgleichen sucht, wenn man sich mal andere Aufsteiger der vergangenen Jahre anschaut. Also man hat ja mit Sasa Kalajdzic, den ich auch eingangs im Zitat erwähnt habe, dann zumindest das Unentschieden eingewechselt. Ja, der junge Mann, der 23-Jährige, hat noch 2 Tore erzielt nach seiner Einwechslung und am Ende dann ein 2:2 Unentschieden, das über weite Strecken sehr, sehr attraktiv war. Aber ich hätte damit ehrlich gesagt nicht mehr gerechnet, nachdem man 0:2 hinten lag. Also Union hat an sich wieder ein ganz gutes Spiel gemacht, war nicht immer spielbestimmend, hätte ich aber nicht von Union erwartet, dass sie ein 2:0 noch aus der Hand geben.
Ich muss sagen, für mich kam das 0:2 für Union total überraschend, weil ich fand, dass ich habe das so gesehen, dass Stuttgart klar am Drücker war und es war für mich auch nur eine Frage der Zeit, bis es 1:1 kommt. Und ja, dann dachte ich halt auch nach 0:2, da wird Stuttgart wohl nicht mehr zurückkommen. Aber dass sie dann Kalajdzic springen und dass der dann 2 Tore macht und sie dann nochmal zurückkommen, das ist natürlich Wahnsinn. Und das zeigt, wie du schon angesprochen hast, eben die Qualität, die dort im Kader ist und auch, dass die Mentalität stimmt. Also da stimmt extrem viel in der Truppe. Die sind auch in der Lage, 0:2 noch innerhalb von 6-7 Minuten zu drehen zu einem Punkt zu Hause. Und ich denke mal, dass das eben auch die Punkte sind, die dann überwiegen. Natürlich, zu Hause noch kein Spiel gewonnen. Aber wenn man sich so mal diese ganze Entwicklung anschaut als Aufsteiger und so, dann muss man einfach mal sagen, überragend, dass sie hier überhaupt noch einen Punkt geholt haben gegen ein starkes Union. Was ich vor allem bei Union sehr stark finde, sind die Standardvarianten. Christopher Trimmel, für mich einer der unterschätzten Außenverteidiger der Liga. Ich finde den echt richtig stark. Also nicht von der Geschwindigkeit, aber vom Stellungsspiel und auch die Flanken, die der schlägt, sind richtig gut. Hat jetzt schon wieder eine Vorlage gemacht für Marvin Friedrich. Die dritte Vorlage für Friedrich, der extrem kopfballstark ist, macht sein drittes Saisontor als Innenverteidiger nach 12 Spielen. Auch überragend. Will ich nochmal hervorheben. Und ja, es sind beides Überraschungsmannschaften. Einer jetzt 6. mit Union, anderer 7. mit dem VfB Stuttgart. Ich denke, beide werden noch ein bisschen abrutschen in der Tabelle, aber im Endeffekt können beide damit sehr, sehr gut leben mit dem Punkt.
Absolut. Man ist auf Kurs Europa in beiden Fällen, wenn man das nach 12 Spieltagen so sagen kann. Also beide sehr, sehr überzeugend. Und man freut sich dann eben auch auf die nächsten Spiele, weil sie auch beide einen sehr attraktiven Fußball spielen. Wir kommen noch mal zu einem Spiel jetzt vom Dienstagabend, das natürlich unter aller Beobachtung stand. Werder Bremen gegen Borussia Dortmund. Edin Terzic, der sein Debüt als Cheftrainer des BVB feierte. Das Ganze auch erfolgreich. 2:1 an der Weser gewonnen. Yannick, wie hast du den Auftritt der Schwarz-Gelben gesehen?
Absoluter Arbeitssieg. Also es war extrem wichtig, dass sie das Spiel gewinnen. Und wie sie es gewinnen, ist erstmal wirklich völlig Latte. Also es ging darum, die 3 Punkte aus Bremen mitzunehmen. Das haben sie im Endeffekt getan. Ist dann am Ende glücklich, unglücklich für Pavlenka, der erst ein richtig gutes Spiel macht. Dann aber natürlich ein Riesenpatzer, darf da überhaupt nicht so reingehen gegen Akanji. Der Ball ist weg. Weiß ich gar nicht, warum er da überhaupt so hingeht. Ich finde, das hat man auch schon im Ansatz gesehen. Ich habe mit 2 Kumpels in den Keller geguckt und da dachte ich auch schon so direkt, ja, Elfmeter. Weil es einfach blöd ist, wie er da hingeht. Und dann halt ärgerlich für Werder, dass sie sich so um die Punkte bringen, um den einen Punkt, den man eigentlich wirklich hätte holen können. Und bei Dortmund siehst du halt ganz klar, die sind momentan einfach in keiner guten Verfassung spielerisch. Aber gestern, was ja auch Edin Terzic, der neue Trainer, gesagt hat nach dem Spiel, die Mentalität hat gestimmt, man wollte wirklich dieses Spiel unbedingt gewinnen. Und deswegen, denke ich mal, geht das dann auch in Ordnung. Was ich fand, Marco Reus endlich mal wieder ein ganz gutes Spiel gemacht, auch auf einer neuen Position. So aus der 8, aus der 10 herausgespielt, fand ich wirklich gut, hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und deswegen, denke ich mal, geht der Sieg dann auch unterm Strich in Ordnung für Dortmund. Was ich halt immer noch etwas kritisiere, ist, dass jetzt auch Michael Zorc gesagt hat im Interview, dass im Winter kein neuer Stürmer kommen soll. Weil ich finde ja Moukoko, das ist alles schön und gut. Das ist wirklich ein sehr talentierter Spieler und kann auch auf Dauer ein Bundesligaspieler sein. Aktuell ist das aber für mich noch nicht und erst recht nicht bei Borussia Dortmund. Deswegen sehe ich da halt momentan eine große Lücke, vor allem im Angriff.
Ja, ich finde, dass dem BVB eben eine Kante noch fehlt. Moukoko hat gestern gezeigt, hat am Dienstag gezeigt, was er kann. Und das ist vor allem das aggressive Anlaufen des Gegners. Und das kann er in dem Alter auch. Und das kann er gerade mit seinem Tempo gut. Und er sollte ja nicht das Siegtor schießen, so hat es Edin Terzic formuliert. Er sollte eben arbeiten fürs Team. Und das hat er gut gemacht. Und das erstmal zu der Leistung von Moukoko. Aber du brauchst aus meiner Sicht eben, und das brauchtest du auch schon vor 2-3 Jahren, einen Stürmer beim BVB, der vorne für Präsenz steht, der Kopfballduelle gewinnen kann, und auch einen Erling Haaland, ja, der steht für Präsenz, kann Kopfballduelle gewinnen und ist auch noch wahnsinnig schnell, mal ersetzen kann, weil der fehlt aktuell. Und da ist Moukoko aus meiner Sicht auch vom Spielertypen her nicht der Richtige, auch wenn ich seine Leistung aktuell einfach noch überhaupt nicht bewerten mag. Ich glaube schon, dass dafür, dass er erst 16 Jahre alt ist und so früh jetzt ins kalte Wasser geworfen wurde, dass er da schon ganz gut performt.
Ja, das stimmt.
Aber
das Ding ist halt nur 16 Jahre, ja, aber was ich halt sehe, ich sehe dieses Alter nicht und ich sehe jetzt, sag ich mal, den Spielertypen und da muss man was sagen, natürlich wegen des Alters, es kann ja noch gar nicht sein, dass er jetzt ein guter Bundesliga-Stürmer ist, aber für Dortmund reicht es einfach nicht, dass der erste Elf spielen kann und da ist einfach ein großes Problem, weil den Spielertypen, den du eben beschrieben hast, ist für mich Paco Alcácer, den hatten sie auch noch bis vor 2, 3 Jahren und der hat gestochen wie ein Bekloppter, so, ne? Und so einer fehlt mir da vorne, wirklich, wenn Haaland auch mal verletzt ist oder so, wie momentan, dass man dort dann eben einen reinwerfen kann oder dass du auch mal Haaland nach 70 rausnehmen kannst, dafür so einen hungrigen, erfahrenen Spieler reinbringst, das fehlt mir momentan und das ist, finde ich, auch der richtige Ansatz. Also ich verstehe, wenn du sagst, dass man die Leistung irgendwie nicht bewerten möchte, aber wie gesagt, ich sehe das jetzt halt wirklich so vom Alter mal weggesehen, es gibt nur gute und schlechte Spieler und ich sage halt auf keinen Fall, das ist ein Spieler mit wahnsinnigem Potenzial. Ne, das will ich überhaupt nicht bestreiten, aber für mich derzeit noch nicht. Für mich ist das ein Spieler, den du jetzt normalerweise in der Regionalliga in der zweiten Mannschaft aufbauen musst. Lass den noch da, jetzt nächst, wenn das nach dem Lockdown losgeht, lass den noch da erstmal seine 15, 20 Tore schießen. So. Das schadet ihm nicht, das ist gut für ihn, das ist gut für Selbstvertrauen, dann kann er sich an Herrenfußball gewöhnen. Das wäre für mich genau der richtige Weg, weil eben es zeigt irgendwie, was da für eine Lücke ist im Dortmunder Sturm, finde ich, dass Moukoko da ran muss.
Aber den Weg wird es, glaube ich, nicht geben, weil du hast jetzt mit Edin Terzic und auch mit Otto Addo, der ja sein größter Förderer beim BVB in den letzten Jahren war, er ist ja der Top-Talente-Mann beim BVB, die sind jetzt im Trainerteam der ersten Mannschaft und die werden einen Teufel tun und das größte Talent, vielleicht des deutschen Fußballs, aber zumindest mal des Vereins, wieder in die Regionalliga zu schicken. Das kann ich mir bei bestem Willen nicht vorstellen. Die werden den sicher weiter integrieren wollen. Sobald Haaland wieder da ist, ist er sowieso keine Option für die erste Elf. Zorc, du hast gerade gesagt, hat ja sogar schon ausgeschlossen, noch einen Stürmer im Winter zu holen. Deswegen wird er ja auch der Stürmer Nummer 2 bleiben. Und das halte ich auch für falsch, aber man muss es jetzt erstmal so annehmen. Ich dachte beispielsweise an einen Typen wie Vedat Ibisevic. Erstmal, Vedat Ibisevic wäre tatsächlich auch sehr lustig, wenn der zum BVB jetzt kommen würde. Wird nicht passieren, aber Vedat Ibisevic, Mario Mandzukic, halt irgendwie solche Kanten, die einfach auch Bock haben, nochmal für die letzten 10 bis 15 Minuten reinzukommen. Oder wenn Haaland eben fehlt, dafür Furore zu
machen. Aber du meinst nicht Ibisevic speziell, ne? Also so generell die Spielerart.
Ibisevic speziell fände ich spannend, aber nein, den meine ich damit nicht. Ich meine die Art des Spiels. Ja, also wenn der bei Schalke auch nicht funktioniert hat. Gut, wer weiß, vielleicht wird er beim BVB stechen. Aber nein, auf gar keinen Fall. Also weder die Ibisevic meine ich damit nicht. Ja, und Werder Bremen, die warten jetzt mittlerweile auch schon seit etlichen Spielen auf einen Sieg. Und bitter, dass man dieses Spiels gestern... Ich rede immer von gestern, Leute. Ihr hört das wahrscheinlich immer erst am Donnerstag oder Freitag. Ich meine natürlich den Dienstagabend, ja. Genau, dass wer da auch dieses Spiel verloren hat, das tut sehr, sehr weh. Weil, du hast gerade gesagt, es war ein Arbeitssieg von Borussia Dortmund. Und Arbeitssiege sind ja per se immer knapp und eng. Von daher war da sicher auch für Bremen etwas möglich. Die aber wieder gezeigt haben, gegen spielstarke und generell gute Teams performen sie in diesem Jahr oder in dieser Saison relativ stabil. Das war gegen Bayern so, das war mit Ausnahmen gegen Leipzig so, zum Teil zumindest, und jetzt gegen Dortmund erneut. Also ja, Bremen muss jetzt aber wieder punkten, weil die sind jetzt auf Tabellenplatz 14 mit 11 Punkten. Das ist schon wieder fast wie im letzten Jahr, ne?
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Ja, Werder muss auf jeden Fall aufpassen, dass sie nicht noch ganz unten reinrutschen. Ich meine, sind jetzt noch 4 Punkte bis zu Platz 16, aber die Entwicklung ist wirklich alarmierend. Ganz anders sieht das natürlich noch aus beim FC Schalke 04, der jetzt am Mittwoch wieder 0-2 gegen SC Freiburg verloren hat. Wo man da auch einfach sagen muss, der nächste blutleere Auftritt irgendwie, vor allem die Heimspiele sind ja momentan echt sehr, sehr dürftig. Also da liefern sie momentan echt überhaupt nicht ab. Und Freiburg braucht jetzt auch keinen großartigen Aufwand betreiben, um das Spiel zu gewinnen. Roland Schorloy, Christian Streich hat es vorm Spiel angesprochen, war ein Bauchgefühl, ihn zu bringen. Ich mache das richtige Bauchgefühl, macht 2 Tore, ein richtig schönes Kopfballtor. Und deswegen gewinnt Freiburg da. Für sie ist es sehr, sehr wichtig. Sie haben jetzt 6 Punkte geholt aus den letzten beiden Spielen, haben sich damit aus dem Gröbsten, sag ich mal, erstmal herausgearbeitet. Und Schalke steht weiterhin erst nochmal mit dem Rücken zur Wand. Aber ich habe es häufig gesagt und ich bleibe auch dabei, ich bin immer noch der Meinung, sie werden sich dort rausackern. Und jetzt haben sie natürlich schon mal ein sehr, sehr wichtiges Spiel am nächsten Samstag gegen Arminia Bielefeld. Das ist ja wirklich ein absolut 6-Punkte-Spiel. Und das sollten sie auf jeden Fall mal ziehen, damit da wieder was geht. Und wie gesagt, zum Spiel heute kann man eigentlich nur sagen, wieder die nächste wirklich ernüchternde Leistung.
Ja, du sagst ja immer, du glaubst noch an den S04. Nur ich bin gespannt, was passieren würde, wenn sie jetzt auch am Wochenende gegen Bielefeld verlieren. Weil aus meiner Sicht müssen sie dieses Spiel gewinnen. Alles andere ist alternativ, also ist alternativlos. So, sie müssen gewinnen. Ich fand die Leistung gegen Freiburg auch wieder absolut enttäuschend. Ich hatte auch große Hoffnung, weil du gegen Augsburg echt eine solide Partie abgeliefert hast. Sogar hättest gewinnen können, ich glaube, fast zum ersten Mal in der Saison. Gegen Mainz war es zwar auch schon mal knapp, aber jetzt wirklich bis zur 93. Minute in Führung, dann noch den Ausgleich kassiert und dann spielst du zu Hause gegen den SC Freiburg, der ja auch wahrlich keine überragende Saison spielt und versagst. Ich denke, so hart darf ich das sagen in dieser Partie, weil Freiburg musste ja für den Sieg auch wirklich nicht viel tun, das hast du auch schon richtig gesagt. Die haben auch kein wahnsinnig gutes Spiel gemacht. Es reicht halt aktuell. Aktuell musst du gegen Schalke gewinnen und das hat Freiburg getan. Jetzt 2 Siege in Serie, unten so ein bisschen befreit nach dem schwachen Saisonstart. Ja, aber Schalke macht mir weiter große Sorgen und immer, wenn man nur so ein ganz bisschen Hoffnung hat und denkt, ah, vielleicht klappt es ja jetzt mal und sie lösen Tasmania Berlin doch nicht ab, dann geht es wieder nach hinten los und dann gibt es den nächsten Rückschlag. Deswegen bin ich sehr gespannt aufs Wochenende, wenn es dann gegen Arminia Bielefeld geht.
Ja, natürlich, es ist sehr schwierig. Bei Schalke muss man ganz klar so sagen, aber ich meine, ich spiele selber Fußball, ich kann mich sehr, sehr gut da hineinversetzen, was das für ein scheiß Gefühl ist, wenn du so lange auf den Sieg wartest, gab es bei mir auch schon manchmal, und dann führst du 2-1 in Augsburg, bist eigentlich einmal mehr, hast das Ding eigentlich in der Tasche und kriegst dann noch nach 93 das 2-2, das ist ein absoluter Schlag in die Fresse und alle Leute, die behaupten, so, da kommst du gestärkt von raus, ich bin der Meinung, die haben nie selber Fußball gespielt, weil das einfach wirklich nicht stimmt, also das ist absolut für den Kopf, ist das wirklich ein Drama, sag ich mal, wenn du dann so spät noch das Ding bekommst, wenn du wirklich so nah mal dran bist, hast dann noch mit Marc Uth deinen besten Spieler verloren. Gehirnerschütterung hat er ja. Und ich denke mal auch, dass das da auch nochmal mit reinspielt. Hätten sie das Spiel gewonnen, glaube ich nicht, dass sie da heute so einen trostlosen Auftritt hingelegt hätten, weil Fußball so, wirklich so viel Kopfsache ist und wird dann auch im Kopf entschieden. Und jetzt geht's halt gegen Bielefeld, muss man sagen. Ich bin nicht der Meinung, dass sie das Spiel gewinnen müssen, weil es ist immer noch nicht alternativlos, dass sie das Spiel verlieren, sind 6 Punkte. Ich bin der Meinung, die Mannschaft hat die Qualität, die Klasse zu halten, auch wenn sie in Bielefeld verlieren. Es gibt auch noch ein Transferfenster jetzt im Januar.
Und ja, aber kein Geld.
Ja,
es aber gibt kein Geld. Es gibt immer noch keine Option.
Doch, es gibt immer noch Möglichkeiten. Und ich bin wirklich der festen Überzeugung, auch wenn Marc Uth, der hat jetzt zum Glück auch nichts Schweres aus Schalker Sicht zum Glück, bin ich immer noch der festen Überzeugung, dass sie sich daraus ackern, weil sie wirklich die Qualität haben. Und selbst wenn sie jetzt gegen die Arminia auch nochmal einen drauf bekommen, bin ich da weiterhin zuversichtlich. Auch wenn es sich komisch anhört bei Schalke, ich weiß.
Ja, mir fehlt dann aber irgendwann einfach die Fantasie, gegen wen sie gewinnen sollen. Wenn du schon gegen den SC Freiburg zu Hause nicht mal ansatzweise die Chance hast zu gewinnen, weiß ich nicht. Aber lass uns da mal abwarten. Ist ja für die Liga nach wie vor einfach super interessant. Schalke 04 da weiter in der Negativserie oder Negativspirale, kann man ja schon sagen. Komm, du hast gerade Bielefeld angesprochen, dann lass uns noch mal ganz schnell über das Spiel sprechen. Und ich glaube, das können wir fast so zügig abhandeln, wie auch schon die Partie Hertha gegen Mainz, oder?
Ja, wenige Torchancen, um es kurz zu sagen. Augsburg in der zweiten Halbzeit überhaupt gar nichts mehr gehabt aus Tor, wenn ich mich richtig erinnere, außer eben das Tor, was dann Ravelio, der Innenverteidiger, macht. Das sagt dann auch schon einiges, der Kapitän. Und deswegen am Ende glücklicher Sieg für Augsburg. Bielefeld hätte vielleicht einen Tick mehr verdient aus meiner Sicht. Eigentlich ein typisches 0-0-Spiel. Augsburg gewinnt es am Ende 1-0. Wichtiger Dreier für Augsburg, auch mal wieder zu gewinnen. Ja, Bielefeld ist natürlich ärgerlich. Jetzt vor dem Duell gegen Schalke hätten sie sicherlich einen Punkt zumindest ganz gerne mitgenommen. Aber weiterhin kein Beinbruch. So. Sie stehen auf Platz 16, haben 7 Punkte, stehen absolut nicht mit dem Rücken zur Wand. Sind immer noch, sag ich mal, mittendrin im Abschiedskampf, wo man sich auch von Anfang an gesehen hat. Also da immer noch kein Beinbruch. Für Augsburg war es wichtig und ich denke mal, viel mehr braucht man dazu auch nicht sagen.
Genau, ja, Fabian Klos war noch nach dem Spiel im Interview und meinte auch, wir wollen jetzt gegen Schalke eine Trotzreaktion zeigen und es gibt immer noch Teams, bei denen es schlechter läuft und damit meinte er natürlich Schalke 04. Ich denke auch, dass Bielefeld in diesem Spiel nicht chancenlos sein wird, waren sie jetzt in den letzten Partien generell ja selten. Dementsprechend ja, muss sich bei der Arminia keiner allzu große Sorgen machen. Komm, ich suche mal wieder das nächste Spiel aus, Yannick, weil ich habe da gerade richtig Bock drauf. Auch war jetzt auch nicht so überragend, aber Hoffenheim gegen Leipzig 0-1. Deine Sicht nochmal kurz dazu.
Ja, erstmal natürlich schönes Traditionsduell. Wahnsinnig viel Tradition, die da aufeinander klafft. Das fasziniert mich wahnsinnig, so ein Spiel zu schauen. Also fesselt mich richtig vorm Fernseher, muss ich dazu erstmal sagen. Und ja.
Naja, 1899, das ist schon ein paar Jährchen her.
Ja, natürlich, ey. 1899 ist die größte, aber ist auch ein anderes Thema. Egal. Schwaches Spiel, wie ich finde. Beide Teams irgendwie nicht gut, haben sich beide neutralisiert, wie es der Kicker so schön geschrieben hat. Und ich finde, das kann man auch ganz gut sagen. Beide haben sich in der taktischen Ausrichtung ähnlich verhalten. Und weil es halt auch beides, sag ich mal, sehr intelligente Trainer sind, Hoeneß und Nagelsmann haben sich dann irgendwie so ein bisschen gespiegelt, hatte ich das Gefühl. Und deswegen gab es halt irgendwie kaum Torszenen, Toraktionen. Und am Ende gewinnt Leipzig halt etwas glücklich, ist ein Arbeitssieg durch Yusuf Poulsen mit 1-0. Danach verteidigen sie es gut, spielen es gut runter. Und dann ist es halt voll in Ordnung so. Ist dann am Ende auch verdient, finde ich, weil sie danach kaum noch was zugelassen haben, wenn man jetzt mal den Kopfball von Baumgartner rausnimmt. Und natürlich, solche Spiele musst du gewinnen, um dran zu bleiben als Leipzig. Das haben sie getan. Viel mehr Sorgen macht mir dagegen Hoffenheim. Natürlich, die haben eine schwierige Saison, wegen diesen ganzen Corona-Strapazen dort in Sinsheim auch. Aber wenn man sich das mal anschaut, die sind jetzt auch, haben 12 Punkte. Gut, sind immer noch 5 überm Strich, weil die unten halt nicht gewinnen. Aber so langsam muss man da eher mal nach unten gucken als nach oben. Und deswegen würde denen sicherlich ein Dreier mal gut tun.
Ja. Ja, es ist echt hart. Also die tun mir auch ein bisschen leid, weil die ja sehr gut in die Saison gekommen sind, haben Bayern weggehauen früh in der Saison und seitdem ging es echt bergab. Und die sind in Deutschland zumindest, glaube ich, die Mannschaft, die am meisten unter der Corona-Pandemie zu leiden hat. Einfach, weil sie wahnsinnig viele Spieler dafür zwischenzeitlich verloren haben, weil diese dann in Quarantäne mussten oder selbst infiziert waren. Andrej Kramaric, da ja das beste Beispiel, der nach seiner Corona-Infektion ja auch überhaupt nicht mehr in Fahrt kommt. Ob das jetzt was mit der Krankheit zu tun hat, das stellen wir jetzt mal außen vor. Aber es läuft einfach nicht mehr und das Ganze aber auch nur in der Bundesliga. Ja? In der Euroleague haben sie ja eigentlich alles weggeschossen. Deswegen sagt das vielleicht auch was über das Niveau der Europa-League-Teilnehmer zum Teil. Und über das tolle Niveau der Bundesligisten, ja, das darf man natürlich nicht vergessen. Aber sie müssen jetzt wieder mal punkten und das sagt sich immer so leicht. Ich schaue gerade mal, gegen wen geht es denn jetzt am Wochenende nach Gladbach. Ja, siehst du, und das ist jetzt auch nicht ganz so einfach. Also ja, sie müssen eher nach unten als nach oben schauen. Das ist schon krass. Hätte ich vor der Saison ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Und ich finde auch nicht, dass es ein Trainerproblem ist oder so. Die Herangehensweise ist nie komplett verkehrt.
Nein, die haben halt einfach viel Pech. Also die hatten bislang viel Pech, haben dann vielleicht das eine oder andere Spiel auch nicht gut gespielt, wenn ich dann das Heimspiel gegen Union Berlin denke zum Beispiel, wo du dann 1-2 verlierst, so ein Ding musst du halt ziehen.
Aber auch Pech mit Schiedsrichterentscheidung, ich glaube, das haben wir auch angesprochen bei Union, das war ja damals ein Montagsspiel, sehr, sehr unglückliche Entscheidungen gegen sich bekommen und ja gegen klar, Leverkusen halt jetzt am vergangenen Wochenende
und dann
auch.
Also wird es halt schwierig, ja. Also jetzt auch in Gladbach, das war ja wirklich so, auch in Leverkusen das Spiel jetzt am Wochenende, was sie hatten. Da waren sie auch nicht unbedingt schlechter bis zum gewissen Zeitpunkt. Aber am Ende verlieren sie dann da 1-4 und du guckst dich an, wahrscheinlich im Spiegel danach als Spieler und denkst dir, Alter, was hier heute passiert? Weil das einfach so surreal irgendwie ist. Denn die waren für mich gleich auf, haben dann Pech mit dem Schiri. Und dann gehst du da eben unter. Aber wir sind ja nicht mal am 11. Spieltag, sondern am 12. Und deswegen würde ich sagen, können wir mal ins Rheinland blicken. Köln. Bayer Leverkusen am Ende 0-4, ganz deutliche Kiste und man muss einfach sagen, Riesenrespekt vor Leverkusen, habe ich echt nicht mit gerechnet, dass sie Köln so wegspielen, dass sie dort 4-0 gewinnen. Wirklich nicht Köln, wirklich im Aufwind gewesen, 7 Punkte aus den letzten 3 Spielen geholt, also sich deutlich stabilisiert und Leverkusen kommt da halt hin, führt nach 10 Minuten 2-0, Mitchell Weiser wird reingeworfen, erstes Spiel Startelf, zack, trifft er nach 8 Minuten, also Wahnsinn, da läuft's, die sind überragend drauf, hervor möchte ich auch mal Nadim Amiri, macht wenige Tore, aber ich finde, der ist jetzt mittlerweile richtig angekommen in Leverkusen. Ist sehr, sehr wichtig fürs Spiel. Kann man nicht anders sagen. Und ja, deswegen Leverkusen für mich völlig zu Recht Tabellenführer.
Ja, im Stile eines Top-Teams haben sie dieses Spiel gewonnen. Also wirklich von Anfang an ein ungefährdeter Sieg. Ja, Amiri, du hast gerade angesprochen, Top-Mann im Mittelfeld, ja, angekommen in Leverkusen und kämpft fürs Team, spielt irre geile Pässe und es macht einfach auch Spaß, den Spielern da beim Fußballspielen zuzuschauen. Ob es ein Moussa Diaby ist, ob es auch vorne Patrick Schick ist, das ist einfach perfekt. Und das habe ich mir ja auch mal auf meinen Zettel geschrieben, um das ganz kurz mal zu erwähnen. Mit Diaby, Tapsoba und Wirtz werden jetzt auch Spieler verlängern bis 2025, die eben auch die Zukunft prägen können. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man auch diese jungen Spieler an den Club bindet, um auch in den nächsten Jahren erfolgreich zu sein und nicht so ein One-Hit-Wonder zu werden, wenn es denn dieses Jahr eine erfolgreiche Saison bleiben sollte. Also in Leverkusen machen sie richtig gute, ruhige Arbeit. Peter Bosch kann in Ruhe arbeiten, macht einen fantastischen Job. Rudi Völler ist sehr leise. Dem geht es wohl gerade ganz gut mit der Situation, was man ja auch gut verstehen kann. Ja, und Leverkusen jetzt die einzig ungeschlagene Mannschaft der Bundesliga. Auch das darf man ja noch kurz erwähnen. Ja, am Wochenende geht es dann aber zum deutschen Rekordmeister, zum FC Bayern München. Und
nee, in Leverkusen.
Da sind wir jetzt nämlich
in Leverkusen.
Dann ist es in Leverkusen, du hast vollkommen recht, aber es geht gegen den deutschen Rekordmeister. Sorry, mein Fehler, es ist schon verdammt spät. Ja, ich gucke auf die Uhr, 0 Uhr. Also, bitte. Genau, gegen Bayern geht's aber. Und das ist dann natürlich ein Spitzenspiel im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, da haben wir echt eine gute Überleitung geschafft, denke ich mal. Bayern-Wolfsburg heute Abend, 2-1 am Ende für die Bayern. Beziehungsweise gestern Abend, ihr hört es ja wahrscheinlich Donnerstagmorgen oder Donnerstag irgendwie im Laufe des Tages. Und ich denke mal, das ist genau das Spiel geworden, was man vorher gedacht hat. Wolfsburg, extrem unangenehmer Gegner. Hat auch, lag früh 1-0 vorne, das sechste Mal in Folge, dass die Bayern mit 1-0 hinten liegen in der Liga. Das ist natürlich schon Wahnsinn. Schönes Tor von Maximilian Philipp. Ich meine, es war das erste für die Wölfe. Schönen Seitfallzieher reingehauen. Neuer mal chancenlos. Und danach, aber die Bayern, also ich muss schon sagen, der Sieg geht absolut in Ordnung, weil die Bayern danach auch wirklich drauf gedrückt haben. Hatten zahlreiche Chancen, auch noch vor der Halbzeit das Ding zu machen. Dann machen sie es eben 45+1. Lewandowski, dessen Lieblingsgegner der VfL Wolfsburg sowieso ist, trifft dann erst zum 1-1, dann kurz nach der Pause zum 2-1. Und dann haben sie es eben natürlich. Neuer dann noch den einen oder anderen überragenden Reflex rausgehauen. Hat er wieder die Bayern noch gerettet. Ist Wahnsinn. Interview danach fand ich recht spannend, wo er gefragt wurde, ob ihm das denn so recht ist, dass er momentan so viel zu tun bekommt. Und dann sagt er eben auch, dass es eben ihm schon auffällt, dass er momentan deutlich mehr zu tun hat, als es normal ist. Aber ist halt so, ne? Also in der Abwehr läuft die Abstimmung irgendwie momentan noch nicht ganz so gut. Heute ja Niklas Süle auch als Rechtsverteidiger. Hat mich extrem gewundert, diese Ausstellung. Aber ich finde, was ich so gesehen habe, hat er ganz gut gemacht. Kann man nicht anders sagen. Und ja, deswegen gewinnen die Bayern 2-1 gegen VfL Wolfsburg. Und das geht auch, denke ich mal, in Ordnung so unterm Strich. Auch wenn für Wolfsburg vielleicht mehr drin gewesen wäre.
Eben, ich wollte es gerade sagen. Also die hatten insgesamt sogar 6 Torschüsse mehr als der Rekordmeister, 17-11 Torschüsse für den VfL Wolfsburg, also das auch ungewöhnlich, gerade weil man ja auch in München gespielt hat. Süle als Rechtsverteidiger, ja, hat einen guten Job gemacht, gerade in der Defensive souverän, offensiv war von ihm eh nicht viel zu erwarten. Warum Flick das gemacht hat, keine Ahnung. Es heißt ja, er sei leicht übergewichtig. Vielleicht wollte Flick, dass er da mal auf der rechten Seite hoch und runter spult, um ein paar Kilo zu verlieren, weiß ich nicht. Ja, und Robert Lewandowski, das möchte ich auch mal kurz erwähnen, hat jetzt 251 Bundesliga-Tore erzielt, also wird immer mehr zur Bundesliga-Legende, ist er natürlich jetzt schon, aber er arbeitet weiter an seiner Statistik. Und am heutigen Donnerstag findet dann ja auch die FIFA-Weltfußballerwahl statt, bei dem ich ihm zumindest ja den Erfolg gönne und hoffe, dass er dann auch von der FIFA diese Auszeichnung erhält. Ich fand, Lothar Matthäus hat das gestern Abend ganz gut gesagt und meinte, der Mann hat 5 Titel gewonnen, in allen Wettbewerben eigentlich die meisten Tore erzielt. Und wenn man dann mal auf die Konkurrenz blickt, Messi kein Titel, Ronaldo als italienischer Meister, sind natürlich auch überragende Spiele, aber hatten in diesem Jahr eben nicht diese krassen Titel und Statistiken wie Robert Lewandowski. Deshalb aus meiner Sicht wäre er der ideale Weltfußballer. Wie siehst du das?
Ja, ähnlich. Also fand ich auch ganz gut die Aussage von Matthäus, dass die FIFA dann wirklich gar nicht mehr ernst zu nehmen ist, wenn es anders kommt. Man muss natürlich sehen, was man immer so sagt, Lewandowski ist halt keine wirkliche Marke, wie so ein Messi oder so ein Ronaldo. Das ist halt sein großes Problem. Und ich habe halt gehört, dass jegliche Nationaltrainer darüber auch abstimmen, wer es wird. Und habe ich heute Morgen einen guten Artikel in der Zeitung gelesen, ne? Wenn dann irgendein Nationaltrainer, weiß ich nicht, aus dem letzten Land in Afrika, in Asien, wo auch immer, darüber abstimmt, dann ist es halt eher Messi oder Ronaldo, die da gewählt werden. Und da, man muss ja mal schauen, so, wer wählt denn da überhaupt? Wer wählt denn den da überhaupt? Und ich meine, das zählt dann irgendwie 25% der Stimmen. Und das hat mich, der Artikel hat mich dann schon ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil es, ich schließe es nicht aus. Also für mich wäre Lewandowski auch absolut, der hätte es verdient, 100%, ich bin nicht bei dir. Und die beiden anderen hätten es absolut nicht verdient, kann man nicht anders sagen, denke ich mal. Aber diese Wahl ist komisch und deswegen würde es mich auch nicht wundern, wenn es Lewandowski am Ende nicht wird.
Ja, wollte gerade sagen, also wundern tut mich aber dann generell nichts mehr bei der FIFA. Wir warten ab. Ja, vielleicht können wir das am Wochenende dann ja nochmal Revue passieren lassen. Übrigens Bayern mit dem einzigen Heimsieg des Spieltags. Auch das ist mir gerade nochmal so nebenbei aufgefallen.
Ja, stimmt.
Ja, komisch. Was das wohl mit dem Geisterspiel zu tun hat. Wer weiß. Ja, Yannick, dann mach mal.
Spieler des Spieltags.
Ja, Lars Stindl hat ein überragendes Spiel gemacht. Wir haben es angesprochen, das große Spektakel am Dienstagabend, Frankfurt gegen Gladbach. Natürlich, ich als Hannoveraner, Ex-Hannoveraner, ich gönn's ihm absolut. Überragender Typ, überragender Spieler und hat Gladbach gefühlt alleine zum Punktgewinn gebracht mit seinen drei Butzen, auch wenn einer Freistoß war, hat noch nie ein Freistoßtor gemacht, deswegen auch nochmal krasser dann die Bedeutung, dann einen Elfmeter, trotzdem musst du auch alle machen und vor allem das dritte Tor, dort nach 95. köpft er den da rein und das war der pure Wille, dieses Tor zu machen, fand ich stark und deswegen ganz klar ist Lars Stindl mein Spieler des Spieltags.
Ja, langweilig, weil mir bleibt nichts anderes übrig, als mich dir anzuschließen, ja, also Lars Stindl, du hast gerade alle wichtigen Fakten erwähnt, Man auf the 12. Spieltag.
Flop des Spieltags.
Hertha BSC hat jetzt zwar seit 4 Spielen in Folge nicht mehr gewonnen, aber für mich sind sie ganz klar der Flop des Spieltags, denn man muss sich das einfach mal anschauen. Die haben so ein riesengroßes Potenzial, die haben auch eine gute Mannschaft. Vorne fehlt Córdoba, aber trotzdem sind sie stark genug, um Mainz zu Hause zu schlagen. Und ich muss einfach sagen, dass ich da auch echt extrem enttäuscht war, weil ich fand, dass Mainz wirklich sogar näher dran war am Sieg, wenn man sich so die Großchancen anschaut. Stöger eine Chance, dann das Lattending von Unisivo. Also echt ganz, ganz schwacher Auftritt von der Hertha und da bin ich auch wirklich enttäuscht.
Ja, ich war von dem Spiel generell enttäuscht, auch von der Hertha, aber für mich Flop des Spieltags Schalke 04. Ich hab's gerade schon mal erwähnt, ich hatte echt Hoffnung, dass sie nach diesem Match in Augsburg zumindest eine gute Reaktion zeigen und zumindest mal versuchen zu gewinnen. Davon war nichts zu sehen. Ich bin enttäuscht nach diesem Spiel. Und sehr ehrlich gesagt auch kein Grund, warum sie jetzt gegen Bielefeld gewinnen sollten. Von daher, ja, Schalke 04 für mich der Flop des Spieltags.
Überraschung des Spieltags.
Bayer Leverkusen hat seit 2016 nicht mehr in Köln gewonnen. Und jetzt reisen sie als Tabellenführer an und hauen den FC im Rhein-Derby einfach mal so mit 4-0 weg. Ist für mich die Überraschung des Spieltags. Da werden sie jetzt viele denken, wieso ist denn das überraschend, dass Leverkusen in Köln gewinnt. Ganz einfach, ich habe es eben schon gesagt, seit 2016... Leverkusen tut sich jedes Jahr extrem schwer in Köln beim Derby und deswegen absolut keine Selbstverständlichkeit, die einfach mal so 4-0 wegzubügeln, vor allem nach 10 Minuten zu führen. Also echt überragend, was die momentan machen. Peter Bosch macht dort richtig gute Arbeit. Er bekommt es auch hin, dass vor allem auch die Defensive gut ausschaut. Jetzt wieder kein Gegentor bekommen, das sieht sehr, sehr gut aus. Offensiv sind sie so ohnehin stark und deswegen, klar, Leverkusen war eine Überraschung des Spieltags.
Ja, für mich ist es das Spiel Hoffenheim gegen Leipzig. Recht torarm, wenig interessante Szenen im Strafraum und am Ende generell ja für einen Zuschauer kein allzu schönes Spiel. Ich hätte nämlich damit gerechnet, dadurch, dass nämlich beide Teams sehr, sehr viele Spiele in den letzten Wochen gemacht haben und auch eher offensiv ausgerichtet sind von den Trainern, dass sie mit offenem Visier in dieses Spiel gehen und dadurch viele Tore fallen werden und es zumindest offensiv ein kleines Spektakel werden könnte. Davon war allerdings nichts zu sehen. Kann natürlich auch daran liegen, dass ich keine Ahnung habe später mal nochmal über mich nachdenken müsste. Aber nee, ich war von dem Spiel einfach ein bisschen enttäuscht, deswegen das für mich meine Überraschung des Spieltags.
Ja, das fand ich auch echt enttäuschend. Also da habe ich auch echt damit gerechnet, ich habe auch ein 2-3 getippt, dass dort viele Tore fallen. Aber gut, sollte nicht sein. Und ja, dann ist es eben so. Leipzig nimmt den Sieg gerne mit, ne?
So sieht's aus. Wer tut das denn nicht? Yannick, wir sprechen ja am kommenden Sonntag wieder. Dann ein sehr, sehr interessanter 13. Spieltag, der uns bevorsteht, unter anderem mit Union Berlin gegen Borussia Dortmund. Übrigens, am Freitag um 20.30 Uhr wird im Free-TV beim ZDF übertragen, also ausnahmsweise dann auch mal kein Abo nötig. Ja, sonst interessante Spiele, Gladbach-Hoffenheim, wie ich finde, Schalke gegen Bielefeld natürlich und dann der Kracher am Samstagabend 18.30 Uhr, Bayern 04 Leverkusen empfängt den FC Bayern München. Auf welches Spiel freust du dich am meisten?
Boah, schwierig. Also ich freue mich am meisten auf Bielefeld gegen Schalke, Schalke gegen Bielefeld, weil ich ja so ein Typ bin, ich liebe Abstiegskampf, so dieses ganze Rumgespiele da oben mit Trick hier, Übersteiger links, rechts, sowas. Kann ich ja alles nicht wirklich sehen. Ich bin so ein Typ davon, wo wirklich gefightet wird. Und bei dem Spiel, Samstagnachmittag, glaube ich, schalte ich auch wirklich mal das Einzelspiel ein, weil da ist Kampf pur und das gefällt mir, das finde ich geil.
Na dann, mach mal. Also ich werde Samstag mir die Konferenz geben und abends dann natürlich meine Bayern anfeuern, ja, gegen Leverkusen. Auch wenn ich da im Vorfeld des Spieltags aktuell nicht sehe, warum Bayern da unbedingt gewinnen sollte. Also ich gehe da tatsächlich eher auf einen Sieg für Leverkusen, beziehungsweise vielleicht einen Unentschieden. Ja. Aber die Bayern aktuell auch einfach nicht gut drauf. Das wird schwierig.
Also Fakt ist auf jeden Fall, die drei Spiele findet ihr auf jeden Fall bei unserem Tippspiel. Am Freitagmorgen werden unsere Tipps wieder hochgeladen. Ich sehe momentan ein bisschen alt aus im Tippspiel, aber hoffentlich ändert sich das dann. Das sind natürlich die drei Spiele, die wir dafür auswählen. Folgt uns gerne auf Insta, podcast-anschlusstreffer, wenn es noch nicht getan
andersrum.
Hat. Andersrum. Podcast. Ja gut, dasselbe Filter schon.
Es ist spät.
Ja, es ist spät und ich würde sagen, wir haben uns jetzt auch, es reicht auch wirklich. Also ich muss mich reinlegen, ich bin durch mit dem Tag.
Macht das. Mir bleibt abschließend noch zu erwähnen, dass wir auch heute von unserem Partner Spoof unterstützt werden. Schaut mal bei Spoof vorbei auf Instagram, auf YouTube. Links dazu, wie gehabt, in unserer Folgenbeschreibung. Und ja, Yannick, jetzt lege ich mich tatsächlich auch rein, wie du immer so schön sagst. Ich wünsche euch einen erfolgreichen Tag und ein schönes Wochenende. Wir hören uns dann wieder am kommenden Montag.
Haut rein, bis Montag.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.